Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich. Schönen guten Abend. Kippen und Kaffeebecher, Eispapier. In den Städten, da liegt jede Menge Müll herum. Und wenn der entsorgt wird, dann kostet das Millionen. Das zeigt eine neue Studie, die wir uns ansehen bis 5:30. Zunächst aber schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX, denn der setzt sich ab kommenden Montag neu zusammen. Pizza, Burger, Eis oder vietnamesisch, wer nicht kochen möchte oder auch nicht kann und wer es sich leisten kann, der bestellt sich etwas zu essen. Essenslieferdienste, die waren gerade im Frühjahr besonders nachgefragt und davon profitierte auch das Berliner Unternehmen Delivery Hero. In Deutschland ist der Essenslieferant gar nicht mehr aktiv, dafür aber besonders in Asien. Delivery Hero steigert von Jahr zu Jahr den Umsatz, doch unter dem Strich, da stehen noch immer Verluste. Für den Aufstieg in die oberste Börsenliga, den Leitindex DAX, hat es dennoch gereicht. Delivery Hero folgt auf den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard. Sebastian Engelbrecht hat das Berliner Startup besucht.
Delivery Hero hat seinen Sitz in Berlin, macht in Deutschland aber keine Geschäfte, sondern in 43 anderen Ländern. Vor anderthalb Jahren verkaufte das Unternehmen sein Deutschlandgeschäft für 930 Millionen Euro an einen niederländischen Konkurrenten. Diese knappe Milliarde investierte Delivery Hero in Essenslieferdienste in Asien. Trotz der Verlagerung des Geschäfts nach Asien bleibe Delivery Hero aber dem Standort Berlin treu, sagt Finanzvorstand Emmanuel Thomassin.
Weil das ist unsere Herkunft. Wir glauben, dass gerade Tech-Firmen einfach hier eine Chance haben und noch präsenter sein sollen, als was bis jetzt der Fall ist, um der Wettbewerb gegenüber großen Tech-Firmen aus Amerika oder China Paroli zu bieten.
Das Geschäft der Essenslieferdienste boomt weltweit und die Corona-Krise hat es noch einmal zusätzlich angefeuert. Vor allem in Asien, Lateinamerika und auch in Europa ist das Geschäft zusätzlich gewachsen. Im Nahen Osten und Nordafrika blieb es konstant. Innerhalb der letzten 12 Monate wuchs der Umsatz insgesamt um 95%. Der Franzose Thomassin steuert das rasant wachsende Unternehmen gemeinsam mit dem Gründer, dem Schweden Niklas Östberg, in einem zweiköpfigen Vorstand von Berlin aus. Die Zentrale befindet sich in der Oranienburger Straße in Mitte.
Derzeit sind 1600 Mitarbeiter in Berlin tätig, hauptsächlich in Technologie und Produktentwicklung. Also das ist da der Kern unserer Mitarbeiter hier. Wir entwickeln Leistungen oder Dienstleistungen oder Solutions für die ganze Welt, die einfach mal weltweit genutzt werden. Also die logistische Service, die wir anbieten, werden von Berlin entwickelt, gepflegt, gewartet und das kommt alles aus Berlin.
Gegründet wurde Delivery Hero vor 9 Jahren in Berlin. Heute hat Delivery Hero weltweit 25.000 Mitarbeiter und beschäftigt 800.000 Kuriere. Pro Monat wickle man 100 Millionen Bestellungen ab. Damit sei man weltweit die Nummer 1 auf dem Markt der Essenslieferdienste, stellt Thomassin fest. Vor 3 Jahren wurde aus der GmbH eine Aktiengesellschaft. Heute liegt der Börsenwert bei 20 Milliarden Euro. Aber Gewinne erzielt Delivery Hero nicht. Warum?
Zurzeit haben wir auch unsere Investoren ganz klar kommuniziert, dass wir uns auf Wachstum konzentrieren. Also wir wachsen um 100% pro Jahr. Wir verdoppeln die Gesellschaft pro Jahr, die Größe. Und das ist einfach mit Investitionen gebunden. Und solange sie einfach diese Marktanteile gewinnen können und so ein Wachstum haben, konzentrieren wir uns auf das Wachstum.
Und das lässt sich am wachsenden Umsatz ablesen. Im laufenden Jahr erwartet Delivery Hero einen Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro.
Noch kein Gewinn beim DAX-Neuling Delivery Hero. Und genau deswegen gibt es auch kritische Stimmen, so wie etwa die von Klaus Nieding von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Man sollte ein gewisses Standing haben, um in den höchsten deutschen Aktienindex aufgenommen zu werden. Das kann man durchaus bei dem Kandidaten Delivery Hero momentan noch bezweifeln.
Ja, wenn man sich das anhört, dass Delivery Hero Gewinne im Nahen Osten macht und die meisten Umsätze in Asien, fühlt man sich unwiderruflich an Wirecard erinnert. So einen Vergleich wollen wir hier natürlich nicht ziehen. Dennoch, für uns ist es schon schwieriger, dieses Geschäft einzuschätzen, da man es in Deutschland quasi ja gar nicht mehr anschauen kann.
Der Analyst Stefan Risse war das. Er tut sich schwer damit, das Geschäft des DAX-Neulings einzuschätzen. Delivery Hero ersetzt den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard. Wirecard hatte ja Bilanzen gefälscht und laut Manager-Magazin dafür auch die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young oder EY an der Nase herumgeführt. Der flüchtige Ex-Manager Jan Marschalek soll Schauspieler eingesetzt haben, die sich als Bankbeschäftigte ausgaben. Konnten die Wirtschaftsprüfer das ahnen? Eine weitere Frage, die aufgearbeitet werden muss. Was können Wirtschaftsprüfungen wissen? Was sollten sie leisten? Was sollten sie wissen? KPMG, EY, Deloitte und PricewaterhouseCoopers, die sogenannten Big Four. Sie beraten und sie prüfen. Sie erfüllen also eine Doppelrolle, was auch Probleme mit sich bringt. Brigitte Scheut ist mit einem kritischen Blick auf die Wirtschaftsprüfungen.
Wirtschaftsprüfer haben einen öffentlichen Auftrag. Sie kontrollieren die Bilanzen der Unternehmen mit mehr als 6 Millionen Euro Bilanzsumme oder mehr als 12 Millionen Euro Umsatz. Anleger, Kreditgeber, Geschäftspartner und auch Mitarbeiter verlassen sich auf ihr Urteil, erklärt Joachim Henrichs. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Bilanz- und Steuerrecht der Universität Köln.
Das Eigentümliche ist, sie tragen mit zur Kapitalmarkthygiene bei, wenn man das so nennen möchte, dass sie das aber dann trotzdem eben in privater Struktur tun. Der Wirtschaftsprüfer ist ein freier Beruf, er wird beauftragt, wird bezahlt von dem geprüften Unternehmen selbst. Zu dieser Grundidee, das ist eigentlich ein öffentliches Mandat, passt das jedenfalls nicht so ganz bruchlos.
Das lässt Zweifel an ihrer tatsächlichen Unabhängigkeit aufkommen. Das könnte man ändern, indem man eine staatliche Stelle mit der Auswahl der Prüfer beauftrage, regt Henrichs an. Die Wirtschaftsprüfer sollen dem Aufsichtsrat mit ihrer fachlichen Kompetenz dabei helfen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Als Prüfer haben sie Zugang zu den Geschäftsbüchern, aber auch zu Informationen Dritter. Wenn sie Unregelmäßigkeiten erkennen, werden diese zunächst unternehmensintern besprochen. Die Prüfer können sie nicht selbst zur Anzeige bringen, sie können dann aber auch die Bilanz nicht testieren. Und sie unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht. Doch etwas mehr Transparenz täte gut, meint Henrichs.
Man sollte überlegen, ob hier die Verschwiegenheitspflichten, die wir derzeit haben, ob man die nicht behutsam ausdehnen könnte. Bei Verdacht auf Straftaten, die der Abschlussprüfer erhält, da müsste es wohl auch deutlicher als bisher geregelt werden, was zu geschehen hat. Dass man jetzt dann diese Hinweise vielleicht doch frühzeitiger einer staatlichen Stelle zur Untersuchung mitteilt, wäre auch ein Punkt, den man erwägen sollte.
Problematisch ist, dass die großen DAX-Konzerne nur von wenigen Gesellschaften geprüft werden, also den Wirtschaftsprüfungen. Gesellschaften PwC, EY, KPMG und Deloitte und das oft über 20 Jahre. Diese Big Four beraten die Konzerne aber auch. Darin sah der damalige EU-Finanzkommissar Michel Barnier nach der Finanzkrise einen Interessenkonflikt. Denn so haben sie eine große Macht aufgebaut. Doch eine Reform sei damals nicht gelungen, sagt Michael Gschrei, Vorstandssprecher des Verbands der mittelständischen Wirtschaftsprüfer WPNet.
Die letzte Reform ist ja nach diesem Spielregelersatz gelaufen. Wer die Spielregeln aufstellt, gewinnt das Spiel. Und so haben sie die ganze Reform, die Barnier mal in Brüssel angedacht hat und Deutschland umsetzen wollte, ist die Reform gescheitert. Deswegen appellieren wir an die jetzigen, die jetzt Reformen machen wollen, das Thema im Kern zu lösen. Wir sagen, wir müssen die Bombe entschärfen, die durch diese Marktmacht der Big Four entstanden ist und nicht noch einen weiteren Sicherheitszahn drum brauen. Deswegen wird trotzdem wieder die nächste Bombe in ein paar Jahren losgehen.
Eine Möglichkeit, um ein neuerliches Debakel möglichst zu verhindern, man könnte die Wirtschaftsprüfer schneller wechseln oder die Prüfung eines Unternehmens auf zwei Gesellschaften aufteilen. Dann hätten auch kleinere Prüfungsgesellschaften eine Chance, die allein die Prüfung eines großen Konzerns nicht stemmen könnten. Die Haftungsgrenze von aktuell nur 4 Millionen Euro zu verdoppeln, ist ein weiterer Vorschlag, damit die Prüfer angehalten werden, noch genauer hinzuschauen. Wirklich unangenehm ist aber eine schon bestehende Möglichkeit. Wenn den Wirtschaftsprüfern eine sittenwidrige Schädigung nachgewiesen wird, dann könnte das selbst für die große EY womöglich existenzbedrohend sein, meint Joachim Henrichs von der Universität Köln.
Die Anlegerschutzanwälte gehen ja in diese Richtung. Die sagen ja, ihr haftet gegenüber den Anlegern wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung. Sollte das vor den Gerichten Bestand haben, dann ginge es um Milliardenschäden. Und dann ging es ans Eingemachte.
Die Konsequenz wäre aber auch, dann gäbe es statt der großen vier nur noch drei große Wirtschaftsprüfer. Deren Marktmacht würde dann weiter steigen.
Brigitte Scheutes über die Rolle von Wirtschaftsprüfgesellschaften. Zigarettenstummel, Kronkorken, Chipstüten, diese Dinge landen leider nicht immer im Müll, sondern einfach auf der Straße, in Parks oder auf Plätzen. All das wird natürlich trotzdem entsorgt von der Stadtreinigung, aber das kostet und diese Kosten gehen in die Millionenhöhe. Und sie ließen sich vermeiden, indem wir alle den Müll vernünftig entsorgen. Eine EU-Richtlinie allerdings sieht vor, die Kosten einfach anders zu verteilen und die Einwegplastikhersteller zur Kasse zu bitten. Welche Kosten anfallen durch den Straßenmüll, das zeigt nun eine Studie und die kennt Dieter Nürnberger.
Ein Jahr lang wurde in 20 ausgewählten Kommunen jener Müll gesammelt, der auf öffentlichem Gelände anfällt. Weggeworfenes in Parkanlagen beispielsweise oder auf Bürgersteigen. All das, was nicht in dafür vorgesehenen Abfallbehältern landet. Laut Umweltministerium ist es die erste repräsentative Studie dieser Art. Und die Kosten für Reinigung und Entsorgung betragen allein für diese Müllmengen 700 Millionen Euro jährlich, so die Studie, die im Auftrag des Verbandes kommunaler Unternehmen erstellt wurde. Ein zu hoher finanzieller Betrag, findet Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, die sich zudem über das ermittelte Volumen des Mülls doch überrascht zeigte.
Pro Einwohner und Jahr sammeln und entsorgen die kommunalen Stadtreiniger in Deutschland knapp 140 Liter Straßenmüll. Das ist ungefähr eine Badewanne voller Müll.
Die Studie soll verlässliche Zahlen liefern, um künftig auch die Hersteller von bestimmten Produkten und auch von Verpackungen an den Kosten zu beteiligen. Denn das genau sieht eine neue Kunststoffrichtlinie der EU vor, weshalb die Analyse detailliert die gefundenen Müllmengen und die damit verbundenen Kosten für das Aufsammeln und die Entsorgung auflistet, so Michael Ebling, der Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen. Er ist auch Oberbürgermeister in Mainz und er erwähnt mit an erster Stelle weggeworfene Zigarettenkippen.
Alleine auf die Entsorgung von diesen Kippen 225 Millionen. Auch die Entsorgung dieser Einweggetränkebecher fallen 120 Millionen an. Wohl bemerkt, dabei handelt es sich allein um die Kosten für die Artikel, die diese Richtlinie adressiert. Die Reinigungs- und Entsorgungskosten für den Pizzakarton aus Pappe, für Kaugummis, die kommen auch noch hinzu. Für die ist bislang keine Herstellerfinanzierung vorgesehen.
Ein Teil dieser Müllmengen wird künftig ohnehin reduziert werden müssen. Denn ab Juli 2021 sind viele Einmalverpackungen wie Einweggetränkebecher aus Styropor oder auch Trinkhalme oder Wattestäbchen aus Plastik in der gesamten EU verboten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hofft, dass durch die Beteiligung der Verpackungshersteller an den Entsorgungskosten künftig vielleicht sogar die Belastungen der Bürger zurückgehen. Allerdings seien die Kommunen für eine mögliche Reduzierung der vor Ort geltenden Müllgebühren zuständig. Svenja Schulze.
Mir reicht's nicht, wenn die Kosten nur anders verteilt werden. Wir brauchen auch ein Plus für die Umwelt. Und darum bin ich dafür, dass die kommunalen Entsorger das Geld neben einer Gebührensenkung auch für neue Kehrmaschinen, für neues Personal investieren können.
Wie genau die Unternehmen einmal zur Kasse gebeten werden sollen, steht allerdings noch nicht fest. Doch ab Mitte nächsten Jahres sollten dann die Neuregelungen in Kraft treten, so die derzeitige Prognose.
Aus Berlin, Dieter Nürnberger. Mehl, Hefe, Milch und Farben, Holz und Blumenerde. Diese Produkte landeten im ersten Halbjahr verstärkt im Einkaufswagen, online wie stationär. Das zeigen neue Daten zum Einzelhandel. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, die haben das Einkaufsverhalten verändert oder weiter verändert. Online boomt, stationär verliert. Das überrascht eigentlich kaum noch. Doch was folgt daraus? Sterben die Innenstädte und ist es wirklich nur der Handel, der eine Innenstadt attraktiv macht? Mischa Erhardt über die Veränderungen im Handel.
Im Einzelhandel halten im Zuge der Krise viele Unternehmen den Atem an. Antiquitäten- und Gebrauchtwarenhändler beklagen nach den Berechnungen der Statistiker in Wiesbaden Einbußen um rund ein Viertel. Ebenso hart trifft es Schuh- und Lederwarengeschäfte. Am meisten aber leiden mit einem Minus von knapp 30% Textilhändler, also Modeläden. Und die sind in Innenstädten klassischerweise besonders häufig anzutreffen.
Und das ist natürlich in der gegenwärtigen Situation schwierig, dass ich dort kaum noch einen adäquaten Branchenmix habe. Ich habe sehr viel Monotonie von sehr vielen Filialisten, die sich als sehr anfällig jetzt auch gezeigt haben. Und insofern ist das natürlich eine reale Befürchtung, dass sich in den Innenstädten sehr viel ändern wird.
Sagt Stadtforscherin Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Das muss allerdings nicht heißen, dass Innenstädte aussterben oder veröden. So wollen etwa Non-Food-Discounter, also Billigwarenhausketten wie Woolworth, Teddy oder Kick in den nächsten Jahren hunderte neuer Filialen eröffnen. Andererseits aber bleibt der Einzelhandel in den Städten unter Druck, weil die Corona-Krise Internet-Einkäufen einen starken Schub gegeben hat. So verzeichnet der Versand- und Onlinehandel im ersten Halbjahr des Jahres ein Umsatzwachstum von satten 16%. Einen ähnlich deutlichen Zuwachs spürten auch Lebensmittelhändler und Baumärkte. Interessanterweise war aber auch in diesen Bereichen die Online-Nachfrage groß, obwohl die meisten Geschäfte in diesen Handelsbranchen während des Lockdowns offen blieben. Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender Geschäftsführer des Online-Handelsverbandes BEVH.
Grundsätzlich haben die Menschen natürlich in der Phase des Lockdown gesehen, dass es große Schlangen gab, dass es Schwierigkeiten gab, überhaupt in die Märkte zu kommen, und haben dann festgestellt, dass der Onlinehandel allgemein sehr verlässlich liefert und auch Waren liefern kann, die häufig an anderer Stelle schon vergriffen gewesen sind.
Während viele Filialgeschäfte mit Bangen in die Zukunft blicken und Arbeitsplätze im stationären Handel durch die Krise gefährdet sind, suchen Online- und Versandhändler Fachkräfte für den Aufbau und die Pflege ihrer Internetangebote oder im Bereich der Logistik, also beispielsweise im Lager.
Auch hier ist es für uns eine große Chance, dadurch, dass gerade in diesen Bereichen wir Mitarbeiter finden können, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben und auf diese Weise wir eben auch auf eine große Zahl von guten Mitarbeitern an dieser Stelle zurückgreifen können.
Allerdings finden sich die Arbeitsplätze für solche Tätigkeiten oft in Lagerhallen, die außerhalb urbaner Zentren preiswerter zu unterhalten sind. StadtforscherInnen wie Ricarda Petzold malen deswegen von Innenstädten der Zukunft ein anderes Bild, als wir es heute kennen.
Das wäre vielfältiger, dass es nicht nur einen Grund gibt, ich will mit 10 großen Tüten nach Hause gehen, sondern dass die Innenstadt ein Ort für viel, viel mehr ist. Dann gibt es weiterhin natürlich den Bedarf an dieser Innenstadt und an diesen Räumen. Und ein Stück weit vom Primat des Shoppings abzuweichen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
Die Innenstadt als neuer Begegnungsort vielleicht auch. Mischa Erhardt berichtete. Der Onlinehandel wächst weiter, der stationäre Handel dagegen verbucht Einbußen. Unterm Strich wurde nicht mehr so viel konsumiert wie im vergangenen Jahr und das belastet auch die Steuereinnahmen. Nicht nur bei der Umsatzsteuer gibt es Einbußen, auch bei der Einkommensteuer verbuchen Bund und Länder geringere Einnahmen. Allerdings im Juli zeigt sich nun, dass die Steuereinnahmen nur noch minimal gesunken sind. Georg Schwarte kennt die Einzelheiten.
Als eine der wenigen Steuern stiegen die Einnahmen aus der Tabaksteuer im Juli dieses Jahres. Insgesamt lagen die Steuereinnahmen nach den Corona-bedingten massiven Einbrüchen der Vormonate im Juli nur noch 0,3% unter dem Vorjahreswert. Das geht aus dem Monatsbericht des Finanzministeriums hervor, der im Monat Juni zuvor noch ein Minus von 18% ausgewiesen hatte. Hauptgrund für die besseren Zahlen sei unter anderem, dass die zu Beginn der akuten Corona-Krise Anfang April gewährten dreimonatigen Steuerstundungen für viele Betriebe im Juli zurückgezahlt werden mussten. Besonders stark brachen von Januar bis Juli die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer ein. Hier gab es ein Minus von 72%. Seit Jahresbeginn sind die Einnahmen von Bund und Ländern insgesamt um 8% gesunken. Der Monatsbericht vom Juli allerdings verweist auch auf erste Anzeichen einer vorsichtigen Erholung. So ziehe die Industrieproduktion an, auch der Arbeitsmarkt erhole sich trotz hoher Kurzarbeiterzahlen.
Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Juli nur noch leicht zurückgegangen. Für generelle Zuversicht reicht es jedoch noch nicht. Die deutschen Unternehmen im Ausland etwa, die bleiben zurückhaltend. Das ergab nun eine Umfrage der Außenhandelskammern. Anja Dobrodinsky dazu.
8 von 10 deutschen Unternehmen im Ausland erwarten, dass ihre Umsätze schrumpfen werden. Obwohl der Lockdown in vielen Ländern inzwischen beendet ist, haben sich die Umsatzerwartungen seit April noch einmal verschlechtert. Ein wichtiger Grund dafür sind die Reisebeschränkungen durch Grenzschließungen und Quarantänemaßnahmen. Von denen sind noch immer knapp 2/3 der deutschen Unternehmen im Ausland betroffen. Sie können ihre Manager, Techniker oder ihr Verkaufspersonal nicht zu Kunden schicken. Knapp 1/3 hat Probleme mit der Lieferkette. Auf der anderen Seite klagt die Mehrheit über zu wenig Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen. Schuld daran ist die schlechte wirtschaftliche Lage in vielen Ländern der Welt. Zudem gibt es vielerorts keine so finanzkräftigen staatlichen Hilfen für in Not geratene Unternehmen wie in Deutschland. Knapp 1/3 der deutschen Firmen im Ausland hat Probleme, die Geschäfte zu finanzieren. Die wichtigste Folge all dessen ist, es wird deutlich weniger investiert. Knapp die Hälfte der befragten Firmen verschiebt oder streicht solche Pläne. Beinahe ebenso viele bauen Personal ab.
wenig Zuversicht unter deutschen Firmen im Ausland. Das zeigt eine Umfrage der Außenhandelskammern. Eine Branche, die auch in den vergangenen Monaten gut lief, das ist die Baubranche, denn gebaut wurde weiter. Doch nun könnte Stillstand drohen, denn die Tarifgespräche für die 850.000 Beschäftigten, die sind gescheitert. Nun folgt die Schlichtung. Frank Capellan informiert.
Rainer Schlegel soll es nun richten. Der Präsident des Bundessozialgerichtes wird das Baugewerbe vom kommenden Mittwoch an in die Schlichtung führen. Das Scheitern der Tarifverhandlungen für die 850.000 Beschäftigten kommt nicht überraschend. Ende Juni schon endete eine dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis. Am Mittag dann zog die IG Bau Agrar Umwelt den Schlussstrich. Gewerkschaftschef Robert Feiger wirft der Arbeitgeberseite eine Blockade vor, weil sie keinerlei Angebote gemacht habe. Die IG Bau fordert 6,8% mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 230 Euro im Monat. Gerade die schlecht bezahlten Lohngruppen sollen davon profitieren. Auszubildende sollen monatlich 100 Euro mehr in der Tasche haben. Die Gewerkschaft sieht sich durch die weiterhin gute Auftragslage bestätigt. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes verzeichnete die Branche von Januar bis Mai ein Umsatzplus von 7,1%. Sogar die Zahl der Beschäftigten legte um mehr als 4% zu. Die Bauarbeiter sind nicht ins Homeoffice gegangen, sondern bringen bisher verlässlich ihre Leistung. Sie arbeiten die hohen Auftragsbestände mit enormen Überstunden ab, meint Gewerkschaftschef Feiger. Trotz Corona, es gehe den Bauunternehmen nicht schlecht. Die Arbeitgeber halten dagegen. Es sei falsch, die Branche für Corona immun zu halten, erklärt Uwe Nostitz, Verhandlungsführer und Vizepräsident des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes. Steigende Infektionszahlen sorgten gerade wieder für wachsende Unsicherheit. Nostitz fürchtet Umsatzeinbußen. Im Mai seien die Aufträge im Straßenbau um 5, im Hochbau sogar um 35% eingebrochen. Unter dem Strich rechnet die Arbeitgeberseite daher zum Jahresende allenfalls mit plus minus null. Mit Beginn der Schlichtung setzt nun eine zweiwöchige Friedenspflicht ein. Scheitert der Vermittlungsversuch von Rainer Schlegel, könnten Streiks im Baugewerbe die Folge sein. IG Bauchef Robert Feiger droht heute: Die Schlichtung ist die allerletzte Chance, um eine Herbstblockade und damit einen Stillstand auf den Baustellen noch zu verhindern.
Und von den Tarifgesprächen im Bau schalten wir jetzt zu Konrad Busen. Er ist für uns an der Frankfurter Börse. Herr Busen, die Neuordnung im DAX, die gucken wir uns nochmal an. Delivery Hero ersetzt Wirecard. Wie kommt das an?
Also den Aktienkurs von Delivery Hero hat es heute nicht mehr angetrieben, wobei man wissen sollte, vorgestern erst ist dieser Aktienkurs auf ein Rekordhoch von 105 Euro pro Aktie gestiegen und jetzt war der Überraschungswert der Nachricht einfach nicht mehr groß genug, um die Anleger weiter zu motivieren.
Und wenn wir auf den DAX als Ganzes schauen, wie entwickelt der sich heute?
Der hat heute verloren, 1,1% auf 12.830 Punkte. Leider ist im DAX nicht Apple vertreten. Der Wert von Apple ist ja erstmals über 2 Billionen Dollar geklettert, also mehr als 2.000 Milliarden Dollar. Die Anleger halten das aber offenbar nicht für verrückt. Sie kaufen Apple-Aktien heute auch wieder. Und Unternehmen wie die im DAX, also aus eher klassischen, konservativen Branchen, die bleiben dabei, ich sag mal, links liegen.
Schauen wir noch auf ein paar andere Unternehmensnachrichten. Die EU, die hat mit dem Biotech-Unternehmen CureVac über die Lieferung von Impfstoffdosen gegen Covid-19 verhandelt. Welche Reaktion gibt es da?
Ein Plus von 14% bei den CureVac-Aktien, aber man muss bei dieser Aktie schon starke Nerven haben. Gestern war die Aktie 13% im Minus, am Tag davor rund 15%. CureVac ist einfach sehr anfällig für alle möglichen Nachrichten zu Corona und zur Impfstoffentwicklung, negativ wie auch heute mal positiv.
Der Wohnungsvermittler Airbnb will an die Börse gehen. Was ist dazu schon bekannt?
Airbnb hat den Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht eingereicht, aber mehr ist zurzeit nicht bekannt, also keine Preisinformationen, kein Termin.
Wir haben noch eine Personalie, Robert Azevedo, der führte bislang die Welthandelsorganisation WTO und wechselt jetzt in die Privatwirtschaft. Wohin denn?
Zu PepsiCo, der amerikanischen Cola-Firma, bei der vor vielen Jahrzehnten mal Joan Crawford die Aktienmehrheit hatte, die berühmte Schauspielerin. So glamourös ist Robert Azevedo nicht. Vielleicht das der Grund, warum der Aktienkurs von der Personalie heute ziemlich unbeeindruckt ist.
Und der Autozulieferer Schaeffler bereitet eine Kapitalerhöhung vor. Das kommt nicht so gut an.
Ja, nicht so doll finden heute die Anleger die Nachricht, dass die Schaefflers knallhart eine Kapitalerhöhung durchziehen. Bis zu 200 Millionen neue Vorzugsaktien sollen auf den Markt kommen. Das entwertet natürlich jede der bisher 166 Millionen Vorzugsaktien, die bereits im Umlauf sind. Der Aktienkurs von Schaeffler deswegen 12% niedriger.
Und wie entwickelt sich der Euro heute?
Der Euro wird gehandelt bei einem Dollar 18,47. Das ist rund 1 US-Cent billiger als gestern. Die durchschnittliche Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen, sie liegt unverändert heute bei minus 0,49%. Und Gold, da wird die Feinunze bei 1.942,68 Dollar gehandelt. Das ist doch deutlich niedriger als gestern beim Londoner Fixing gestern Abend. Und zwar 38,32 Dollar niedriger.
Und das war Konrad Busen live von der Frankfurter Börse mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Um 17:30 jetzt gleich die Nachrichten. Anschließend dann Kultur heute mit meinem Kollegen Stefan Koldorf. Mein Name ist Sina Fröndrich.